denken hier im Römer 8 über das Wandeln im Geist oder das Wandeln nach dem Geist, wie es auch hier heißt. Das heißt, ein Leben, das von Gott bestimmt wird, von der Person des Heiligen Geistes, die in uns wohnt. Das heißt, es im Geist zu wandeln, uns bestimmen zu lassen von ihm. Dass unser Leben beherrscht ist von Gott. Dass Jesus sein Leben durch uns leben kann, dass wir das zulassen. Dass wir uns der Sünde für tot halten, wie wir in Römer 6 gesehen haben, aber uns lebendig halten für Gott und uns ihm als Werkzeuge zur Verfügung stellen und uns von ihm gebrauchen lassen, aus seiner Kraft leben, im Vertrauen auf ihn. Das meint Wandeln im Geist oder Wandeln dem Geiste nach. Im Gegensatz dazu zum Wandeln im Geist, die Alternative, das Gegenstück dazu, ist Wandeln im Fleisch oder Wandeln nach dem Fleisch. Wir haben das Fleisch definiert als den Nachlass unseres alten Menschen oder die Wesensart unseres alten Menschen. Diese sündige, gefallene menschliche Natur, die wir von Adam geerbt haben. All diese sündigen Prägungen, die in uns drin sind. Diese selbstsüchtige, gefallene menschliche Eigenleben. Das ist das Fleisch, wo wir vertrauen auf eigene Kraft, wo wir unser eigenes Ding drehen. Und obwohl das manchmal als Leib der Sünde bezeichnet wird, Kapitel 6 haben wir das gesehen, heißt es nicht, dass unser Leib an sich schlecht ist oder böse ist. Auch nicht, dass unsere leiblichen, körperlichen Triebe in sich schlecht sind. Das Fleisch ist diese Tendenz, dieser Drang, unsere Triebe auf sündige Art zu befriedigen. Das ist was anderes. Und das Fleisch umfasst nicht nur den leiblichen Aspekt unseres Lebens, ist nicht darauf beschränkt, sondern auch unser Denken, unsere Gefühle, unser Eigenwillen. All das gehört dazu, was uns dazu verleitet, gegen den Willen Gottes zu handeln. Uns wird es schon klar, dass hier mehr gemein ist als nur das Körperliche, wenn wir uns die Beispiele für die Werke des Fleisches ansehen im Galaterbrief im Kapitel 5. Da ist es offenbar, aber sind die Werke des Fleisches, es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Hader, oder die Hoffnung für alle übersetzt ist mit Streitsucht, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Also wir sehen in dieser Liste innere Dinge wie Eifersucht und Selbstsucht oder Zorn sind Dinge, die wir eher unserem Denken oder unseren Gefühlen, unseren Emotionen zuordnen würden. Und selbst diese Sünden, die wir mit dem Leib identifizieren würden, wie zum Beispiel Unzucht, sprich Sex außerhalb der Ehe, außerhalb von Gottes Rahmen, selbst diese Dinge haben einen sehr starken emotionalen, seelischen, geistlichen Anteil in sich. Und genauso unser Denken und unser Fühlen. Auch das hat wieder Auswirkungen auf unseren Leib. Wenn wir richtig zornig sind, wissen wir, werden Hormone ausgeschüttet in unserem Körper und unser Herz schlägt schneller und wir sind aufgewühlt. Das hat eine Rückwirkung. Oder wenn wir unversöhnlich sind in unserem Denken, in unserem Willen, Unversöhnlichkeit, auch das wirkt sich auf unseren Körper aus. Menschen, die unversöhnlich sind und bitter werden, die kriegen Magengeschwüre und Herzinfarkte und sonstige Dinge. Wir nennen das psychosomatische Krankheiten. Aber auch umgekehrt, wenn wir körperlich krank sind, uns körperlich schlecht fühlen, auch kann das eine Auswirkung haben auf unsere Seele, auf unser Gemütsleben. Also wir dürfen uns den Menschen nicht irgendwie so zerteilt vorstellen, wenn wir über diese Dinge reden. Sondern der ganze Mensch, der Mensch als Gesamtes ist von der sündigen Natur, von Sünde, von Wandeln im Fleisch betroffen, genauso wie der ganze Mensch auch betroffen ist vom Wandeln im Geist, wenn wir Gott gehorsam sind. Es geht hier im Wesentlichen um eine Herrschaftsfrage. Die Frage ist, wer bestimmt mein Leben? Wer bestimmt mein Handeln? Wem diene ich? Ist es Gott oder bin es ich selbst mit meinen menschlichen, mit meinen fleischlichen Impulsen? Welchen Impulsen folge ich nach? den Impulsen des Heiligen Geistes, der in mir wohnt, wenn ich wirklich wiedergeboren bin, oder den sündigen Impulsen, der sündigen Natur, die in mir ist. Wovon lasse ich mich motivieren? Von meinem eigenen Leben oder von Gottes Leben in mir? Darum geht's. Galaterbrief, Kapitel 2, Vers 20 heißt es, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist Wandeln im Geiste. Okay, mit dieser Hintergrundinfo wollen wir uns heute den Kontrast anschauen zwischen denen, die im Fleisch wandeln, die vom Fleisch beherrscht sind, und denen, die im Geist wandeln, die vom Geist beherrscht sind. Wenn wir unseren heutigen Text lesen hier, dann möchte ich noch den letzten Teil vom Vers 4 dazu nehmen, den wir letzte Woche schon angeschaut haben. Also die Rechtsforderung des Gesetzes soll in uns erfüllt werden, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Fleisch sind, auf das, was des Geistes ist. Die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod, die Gesinnung des Geistes aber Leben und Frieden. Weil die Gesinnung des Fleisches Feindschaft gegen Gott ist, denn sie ist dem Gesetz nicht untertan, sie kann das auch nicht. Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ist aber Christus in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wir sehen in diesem Text allgemeine Aussagen über die Gesinnung des Fleisches, die Gesinnung des Geistes und die Konsequenzen daraus. Aber wir sehen vor allem zweimal zwei Gruppen von Menschen. Vers 5 und im Vers 8 sehen wir die, die nach dem Fleisch oder die, die im Fleisch sind. Und als zweite Gruppe die, die nach dem Geist oder die, die im Geist sind. Und dann in Vers 4 beziehungsweise im Vers 12 sehen wir die, die nach dem Fleisch wandeln oder leben, beziehungsweise die, die nach dem Geist leben oder wandeln. Und achtet auf diese unterschiedliche Wortwahl. Wir haben einerseits im Geist oder im Fleisch sein und auf der anderen Seite nach dem Geist wandeln und nach dem Geist leben. Ich glaube, es spricht hier von zwei unterschiedlichen Dingen. Im Fleisch oder im Geist sein. Dieses Sein deutet einen Zustand an. Ich bin im Geist oder ich bin nach dem Fleisch. Das ist, wer ich bin. Das ist mein Zustand. Das ist was Absolutes in einem gewissen Sinn. Ich glaube, hier spricht hier von Gläubigen und Ungläubigen. Von denen, die die geistliche Geburt von Gott her erlebt haben und denen, die es nicht erlebt haben. Von denen, die den Heiligen Geist in sich haben und damit eine neue Natur haben, und von denen, die nur eine alte, sündige Natur haben. Die, die erlöst sind und die, die verdammt sind, die geistliches Leben haben und die, die geistlich tot sind. Im Geist oder im Fleisch sein. Nach dem Geist wandeln oder leben, oder nach dem Fleisch wandeln oder leben, das deutet eine Möglichkeit an, Möglichkeit der Entscheidung. Wandeln, leben, das hat mit dem zu tun, was ich tue. Ich glaube, hier spricht er nur über die Gruppe der Gläubigen, nur über die, die von Neuem geboren sind und die wirklich Christen sind. Man sieht hier im Vers 12, sagt er, so sind wir nun Brüder. Er spricht hier Christen an, er spricht die Brüder an. Also die Christen sind, die wirklich bekehrt sind, wir haben die Wahlmöglichkeit, wie wir leben wollen, von wem wir uns beherrschen lassen wollen, wem wir uns zur Verfügung stellen wollen. Wir können geistlich gesinnte Christen sein, die nach dem Heiligen Geist leben, die seinen Impulsen folgen, aber wir können auch fleischlich gesinnt sein und den sündigen Impulsen in uns folgen. Wir haben das schon im Römer 6 gesehen, wo Paulus gesagt hat, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebe in Christus Jesus. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Stellt euch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Wisst ihr nicht, dass wem ihr euch zur Verfügung stellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Also er spricht auch hier, spricht er zu Christen. Ich habe eine Folie, ein Bild, was es vielleicht ein bisschen illustriert, wovon wir hier sprechen. Da haben wir noch eine dritte Gruppe von Menschen oder einen Menschen mal ganz links. Das ist der erste Mensch, Adam, bevor er gefallen ist. Diese Gruppe von Menschen existiert heute nicht mehr. Adam war in Gemeinschaft mit Gott. Er hatte Beziehung mit Gott und Satan und Sünde war irgendwas, was außerhalb von ihm war, außerhalb von seinem Wesen. Adam war im Ebenbild Gottes. Das war seine Identität. Er lebte in völliger Abhängigkeit von Gott. Er fand seine Bedeutung und Sicherheit in der Beziehung zu Gott. Und er lebte im Gehorsam und im Frieden unter Gottes Herrschaft. Und Adam, der also vor dem Fall gelebt hat, er konnte sündigen, konnte es aber auch vermeiden. Weil er hatte die Wahlmöglichkeit. Und bis zum Sündenfall hat Adam immer die Abhängigkeit von Gott gewählt. Versuchung kam dann von außen und er hat seine Meinung geändert. Er ist der Sünde nachgefolgt. Als zweites haben wir den gefallenen Menschen, der unter der Herrschaft der Sünde und des Todes ist. Da sehen wir die Trennung oben, der ist getrennt von Gott. Gott ist sozusagen was, was außerhalb von seinem Wesen ist. Nicht Christ. Und im Gegensatz dazu ist Satan und Sünde ist das, was ihn beeinflusst. Der gefallene Mensch, der kann nicht nicht sündigen. Der muss sündigen, der kann gar nicht anders. Er lebt in der Sklaverei unter Sünde oder Satan. Und er lebt in Täuschung, weil er denkt, dass er frei und unabhängig ist, er ist aber versklavt unter die Sünde. Und jetzt muss er seine Bedeutung in sich selbst finden, unabhängig von Gott. Und sein Wille ist gebunden, er kann sich nicht selbst ändern oder nicht selbst erlösen. Ist getrennt von Gott, lebt in Autonomie von Gott. Dann haben wir den erlösten Menschen. Der ist unter der Herrschaft der Gnade und der Gerechtigkeit. Der wiedergeborene Mensch, der erlöste Mensch hat wieder Freiheit. Seht ihr, er hat Beziehung zu Gott, die ist wiederhergestellt. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch noch dieses Fleisch da, diese Sünde und Satan, die ihn durch sein Fleisch versuchen wollen und von Gott wegziehen wollen, die ihn da beeinflussen wollen. Und der erlöste Mensch hat wieder eine Wahlfreiheit. Wem werde ich dienen? Er kann wählen. Er ist ein neuer Mensch geworden in Christus. Die Abhängigkeit von Gott ist wiederhergestellt. Er hat seine Identität in Christus, bezieht seine Bedeutung, seine Sicherheit aus ihm. Und der alte Mensch ist gekreuzigt. Dieser alte Mensch, der wir vor Jesus waren, wir haben drüber gesprochen, der ist tot, der existiert nicht mehr. Aber wir haben noch dieses Fleisch, diesen Nachlass, diese Wesensart des alten Menschen an uns. Das heißt, der erlöste Mensch hat Freiheit. Er kann wieder die Abhängigkeit von Gott wählen. Aber er muss nicht. Er kann genauso gut nach dem Fleisch wandeln und nicht nach Gott, nach dem Geist. Er kann sündigen, kann aber auch nicht sündigen. Je nachdem, er kann im Fleisch wandeln oder im Geist wandeln. Als vierte Gruppe könnte man dann vielleicht in der Ewigkeit den vollkommen erlösten Menschen dazu nehmen, der kann nicht sündigen. Wir wissen, es wird keine Sünde mehr geben in der Ewigkeit. Danke, Papi. Also, unser Outline hier in den Versen ist folgendermaßen. Zuerst spricht über diesen Gegensatz zwischen denen, die im Fleisch sind und denen, die im Geist sind. Zwischen den Ungläubigen und den Gläubigen. Und dann spricht über das Wandeln im Fleisch. Ermahn die Gläubigen nicht nach dem Fleisch zu leben, sondern nach dem Geist. Weil wir haben die Entscheidungsmöglichkeit. Ich kann wählen, bin ich von mir selbst gesteuert, lebe ich autonom von Gott oder lebe ich nach dem Geist, folge seinen Impulsen nach. Das kommt natürlich aus unserem Innern heraus. Also nochmal Vers 5. Zuerst diese Gruppe, wo er spricht über die Gläubigen und die Ungläubigen. Denn die, welche nach dem Fleisch sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber, die nach dem Geist sind, auf das, was des Geistes ist. Luther übersetzt das folgendermaßen. Er sagt, die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Also wir sehen auch wieder hier, der ganze Mensch. Wir sind entweder geistlich gesinnt als ganzer Mensch oder wir sind fleischlich gesinnt als ganzer Mensch. Es betrifft uns immer als Gesamtes. Entweder du bist nur einmal geboren, die natürliche Geburt, die menschliche Geburt, dann bist du geistlich tot und getrennt von Gott von Natur aus. Das Einzige, was du hast, ist diese natürliche menschliche Natur, dieses natürliche menschliche Leben. Oder du bist zweimal geboren. Einmal die natürliche Geburt und dann kommt aber diese geistliche Geburt, die von Gott kommt, von oben her dazu. Und das passiert, wenn ein Mensch Jesus persönlich einladet, in sein Leben zu kommen, als sein Erlöser. Wenn er das Erlösungswerk Jesu am Kreuz für sich persönlich in Anspruch nimmt, im Glauben. Und die Vergebung in Anspruch nimmt, die Jesus anbietet. Dann ist diese Sünde weg, die uns von Gott trennt. Und dann werden wir wieder geistig lebendig. Das heißt, wir kommen in Beziehung mit Gott. Eine Beziehung, die so eng ist, dass Gott sogar dieses Bild dafür verwendet, dass er sagt, er wohnt in uns. Oder wir sind in Christus und Christus ist in uns. Also eine ganz enge Beziehung. Und das passiert nicht aus menschlicher, eigener, natürlicher Anstrengung. Das kann nicht so passieren. Sondern ist von Gott her. Gnade. Er rettet uns. Wir nehmen sein Geschenk der Gnade nur an. Das, was Jesus für uns getan hat. Aber niemand kann sich in den Himmel arbeiten. Und wir haben natürlich da kapitelweise davon gesprochen. Am Anfang des Römerbriefs. In Johannes 3,3. Wo Jesus zu diesem religiösen Leiter, zu dem Nikodemus spricht, sagt er zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem oder von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Niemand wird geistlich lebendig in Beziehung mit Gott geboren, kein einziger Mensch. Sondern die natürliche Geburt, das Menschliche, kann immer nur Menschliches hervorbringen. Wenn immer ein Baby geboren wird, dann wird ein neuer Sünder in die Welt geboren. Wir sind nicht von Natur aus ein Kind Gottes. Wir sind nicht von Natur aus in Gemeinschaft mit Gott. Jesus sagt dem Nikodemus, wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem oder von oben her, von Gott her geboren werden. Und das passiert, wenn wir uns bekehren und Buße tun und diese Vergebung von Jesus annehmen, Vergebung unserer Sünden empfangen. Wir bekehren uns und Gott schenkt uns die Wiedergeburt. Neues Leben, geistliches Leben. Johannes im Kapitel 1, im Johannesevangelium drückt es so aus. Er sagt, so viele ihn aber aufnahmen, das heißt Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kindern Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Nicht nur eine natürliche Geburt, sondern die eine geistliche Geburt von oben her erlebt haben. Vers 5. Die, welche nach dem Fleische sind, die sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die Ungläubigen, die nach dem Fleische sind, die nur eine natürliche Natur haben, die sinnen auf das, was das Fleisch ist. Das heißt, sie werden vollständig von dieser fleischlichen, sündigen Natur beherrscht. Vollständig von ihrem Eigenleben, von dieser Selbstsucht kontrolliert, dieses von Gott autonome Eigenleben. Kapitel 6 hat Paulus das so beschrieben, dass sie Sklaven der Sünde sind. Das ganze Denken dreht sich nur um sich. Nach dem Motto, alle denken an sich, nur ich denke an mich. Das ist, wie die Welt funktioniert. Diese Menschen werden von materiellen Dingen motiviert und dominiert. Und von diesen leiblichen Trieben. Das, was sie essen, das, was sie trinken, mit wem sie ins Bett gehen. Von Habsucht. Das größere Auto, das Haus, das, was der andere hat. Von Ehrsucht und Ruhmsucht und Stolz, Macht und Ruhm. Alles dreht sich um mich. Meine Pläne, meine Ziele, meine Wünsche, meine Ziele, meine Ansprüche. Meine Lüste, meine Gefühle. Diese Menschen sind triebgesteuert und gefühlsgesteuert. Mensch ohne Gott, der nur eine sündige Natur hat, der tut genau das, wonach er Lust hat, wonach er sich fühlt. Und er kann gar nicht anders. Er hat keine Kraft, keine Motivation, Nein zu sagen zu sich selbst und zu diesen sündigen Impulsen. Er hat keine Kraft, gegen die eigenen Gefühle zu leben. Selbst wenn sie einem zum sündigen Verhalten dominieren. Ich meine, ein Ungläubiger ist nicht beunruhigt über Sünde. Er lebt dafür. Und das kann durchaus auch religiöse Formen annehmen. Auch Ungläubige, Menschen, die nicht wiedergeboren sind, können religiös sein. Aber auch da geht es wieder um seine Religion. Das, was er tut. Wie er sich zu Gott hinarbeitet. Wie gut er ist. Aber Gott hat nicht die Priorität in seinem Leben und ganz sicher hat Gott ihm nichts zu sagen. Na, Gott oder Religion hat den Platz, den ich ihm zuweise. Gott kriegt den Platz in mein Leben, wo er meinen Lebensstil nicht stört. Und so religiöse, ungläubige Menschen, da dient Gott auch wieder irgendeinem selbstsüchtigen, eigennützigen Zweck. Dass ich mich gut fühle, religiös fühle, dass mein Gewissen beruhigt wird. Dass Gott mir irgendwie Kraft gibt, um mein eigenes Ding zu drehen. Na, deswegen werden diese Menschen so sehr zu diesen New Age-Religionen hingezogen. Weil das ist ein unpersönlicher Gott, der irgendwie nur Kraft ist oder Energie und den ich kontrollieren kann. Wenn ich nur die richtigen Dinge tue oder die richtigen Worte ausspreche. Gibt es auch in diesem Name it and claim it Theologie. Das ist christliches New Age eigentlich. Wenn ich nur die richtige Methode anwende, dann muss Gott springen, so wie ich will. Das ist fleischliche Religion. Unpersönlicher Gott, den ich kontrollieren kann. Irgendwie Energie. Aber kein persönlicher Gott, dem ich verantwortlich sein muss. Und seht, was hier ausgesagt wird über die, die im Fleisch sind. Im Vers 6 heißt es hier weiter, die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Geistlich, Trennung von Gott, aber auch psychisch und physisch. Physisch, sie zerstören sich selbst, zerstörerischer Lebensstil, indem sie saufen und von einer Party auf die nächste und von einer Frau zur nächsten und Drogen nehmen, was immer. Oder auch andere Formen von Karrieresucht, Materialismus getrieben, gestresst sind, Herzinfarkt, Patienten. Und psychisch, Hass, Bitterkeit, Neid, Eifersucht, Sorgen, das führt zu Depressionen und zu Leere und zu Frustration. Problem ist, diese Menschen sind nie zufrieden, weil nur Gott wirklich die tiefsten Bedürfnisse in unserem Leben erfüllen kann, weil wir auf ihn hin geschaffen sind. Deswegen werden sie immer leer bleiben und deprimiert bleiben. Und auch die Beziehungen werden kaputt. Selbstsucht ist der Beziehungskiller. Schlechthin. Und so, die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Menschen, die fürs Fleisch leben, ziehen eine Spur des Todes, der Zerstörung hinter sich, in sich selbst, aber auch Menschen um sich herum, ganze Leben. Die Gesinnung des Geistes aber ist Leben und Frieden. Weiter über die, die im Fleisch leben. Mit denen sind wir eigentlich im Vers 7. Heißt das, dass die Gesinnung des Fleisches Feindschaft ist gegen Gott? Ganz klar, sie ist auch nicht dem Gesetz untertan, nee, sondern sie rebelliert gegen Gott, gegen das, was Gott sagt. Und das heißt auch weiter, sie kann es auch gar nicht. ist kraftlos. Wir haben darüber gesprochen. Ein Nichtchrist ist kraftlos, Nein zu sagen zu sich selbst. Er kann nicht nicht sündigen. Hat er keine Wahlmöglichkeit. Im Vers 8: Die aber, die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ja, weil sie Sünder sind, weil sie unvollkommen sind. Sind nicht gut genug. Nur Jesus ist gut genug und vollkommen genug. Von ihm sagt der Vater: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und deswegen brauchen wir seine Gerechtigkeit, dass Gott auch an uns Wohlgefallen hat. Wenn wir begleitet sind mit seiner Gerechtigkeit, die er uns gibt. Gott ist nicht beeindruckt von unserer menschlichen Anstrengung. Also ein Unbekehrter, ein ungläubiger Mensch kann, selbst wenn er religiös ist, selbst wenn er irgendwie versucht, gut zu leben, kann er Gott nicht gefallen. Im Gegensatz dazu der geistliche Mensch. Vers 5 nochmal der zweite Teil. Die aber, die nach dem Geist sind, die sinnen auf das, was des Geistes ist. Die, die wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, sind innerlich ein neuer Mensch geworden, haben neues Leben empfangen und sie sind immer dieselben wie vor der Bekehrung. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5 heißt es: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Siehe, das Alte ist vergangen und Neues ist geworden. Ja, das Fleisch, diese sündigen Impulse, die sind noch da. Aber ganz plötzlich sind da neben diesen natürlichen fleischlichen Impulsen ganz neue Impulse da, nämlich Hunger nach Gottes Wort. Wunsch, Gott zu ehren und zu gefallen, seinen Willen zu tun. Plötzlich ist da eine ewige Perspektive, wo wir beginnen, das ganze Leben mit anderen Augen zu sehen. Und da ist Dankbarkeit für das, was Jesus für uns getan hat. Und plötzlich haben wir Sinn in unserem Leben und da ist Frieden in unserem Leben und Ruhe. Und da ist Sündenerkenntnis. Plötzlich fühlt sich dieser Mensch nicht mehr wohl dabei, wenn er sündigt. Fühlt sich überführt durch den Heiligen Geist, der in ihm ist. Hat den Wunsch, Gott zu gefallen, in Beziehung, Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und diese Gemeinschaft mit Gott, der durch seinen Heiligen Geist in unserem Herzen wohnt, beginnt unser Leben zu prägen. Deswegen fangen sie an. Sie fangen an zu sinnen auf das, was des Geistes ist. Und Vers 6: Während die Gesinnung des Fleisches Tod ist, heißt es dort, die Gesinnung des Geistes ist Leben und Frieden. Leben, ewiges Leben und Frieden mit Gott durch das, was Jesus für uns getan hat. Aber auch Frieden und Lebensqualität von Gott, die aus der Beziehung mit ihm kommt. Wo wir ruhen können in ihm. Und es ist so wunderschön, wir können das beobachten, wenn ein Mensch sich bekehrt, wie Menschen wirklich aufblühen. Seelisch und sogar körperlich. Da ist dieses Lächeln auf ihrem Gesicht und dieses Strahlen in ihren Augen. Und ich liebe das, es ist wunderschön, jemanden zu Jesus zu führen, diese Veränderung zu sehen. Gesinnung des Geistes ist Leben und Frieden. Das gilt auch für Beziehung mit dem Nächsten. Auch da kommt plötzlich Frieden rein. Na, jeder ist gerne mit Leuten zusammen, die Jesus lieben und die Jesus hingegeben sind und die begeistert sind von ihm und geprägt sind von ihm. Menschen, die den Nächsten lieben, nicht mehr hassen oder ausnutzen. Menschen, die nicht fordern, sondern geben, die andere höher achten als sich selbst. Und wir werden nicht perfekt werden darin, aber hoffentlich immer mehr Jesus ähnlich in diesen Dingen. Also Gesinnung des Fleisches bringt Tod auf allen Ebenen. Gesinnung des Geistes bringt Leben in allen Bereichen unseres Lebens. Vers 9: Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich oder da wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Seht hier wieder die Absolutheit dieser Aussage hier. Es geht wieder um diesen Kontrast. Im Geist sein und im Fleisch sein, das heißt gerettet sein oder nicht. Heiligen Geist haben oder nicht. Wenn der Geist Gottes nicht in dir ist, dann bist du nicht gerettet. Dann bist du nicht in Beziehung mit Gott, dann hast du keinen Anteil an Gott und nichts gemeinsam mit ihm. Aber wenn du Jesus angenommen hast, dann und er, der dreieinige Gott, durch den Heiligen Geist in dir. Und du spürst dieses Leben. Du spürst diese Impulse in dir vom Heiligen Geist. Du spürst das Reden des Geistes in dir. Und die Frucht des Geistes wird in deinem Leben sichtbar. Frucht des Geistes, die dort in Galater 5, Vers 22 beschrieben ist. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Gottes Agape-Liebe, die sich ausdrückt in Freude und Friede und Langmut und Freundlichkeit und Güte und Treue und Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das ist ein Test, wie du erkennen kannst, ob du wirklich Christ bist, wirklich wiedergeboren bist oder nur religiös bist. Ob du wirklich in Beziehung mit Gott bist. Das ist ein Test, wie du es prüfen kannst. Kennst du diese Gemeinschaft? Kennst du diese Gegenwart des Heiligen Geistes in deinem Herzen? Ihr aber seid nicht im Fleisch. Seht hier die Betonung. Ihr, spricht er die Gläubigen hier an, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist. Wenn, oder das Wort kann da übersetzt werden. Jetzt habe ich den Vers verloren. Ja, Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn oder da wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Vers 10. Ist aber Christi Geist in euch, so ist der Leib zwar tot der Sünde wegen, der Geist aber Leben der Gerechtigkeit wegen. Wir sind bekehrt, wir sind von Neuem geboren, ja, wir haben auch unsere sündige Natur, aber auch Gottes Geist, sein Leben in uns. In diesem Zustand, der Leib ist tot, der ist für den Tod bestimmt. Unser Leib samt all unseren sündigen Impulsen, der sündigen Natur, ist zum Sterben bestimmt. Und Gott sei Dank, können wir sagen. Es wäre furchtbar, wenn wir in diesem gefallenen Leib, in diesem gefallenen Zustand ewig leben würden. Es wäre ein ewiger Krampf. Aber wir Christen können sagen, Gott sei Dank, die Sterbenswahrscheinlichkeit ist 100%. Wir wissen das. Der Leib ist tot. Der Leib ist am Zerfallen. Und wir spüren das. Je älter wir werden, desto mehr zerfällt unser Leib. Jemand hat mal sogar in diesem Prozess des Zerfallens, in diesem Prozess des Sterbens in unserem Leben, Gottes Gnade gesehen. Er hat gesagt, ja, wir werden älter und Mann, wir nehmen zu und an den falschen Stellen und dann fallen unsere Zähne aus und wir können nicht mehr so viel essen. Gleicht es aus. Und das sieht aber nicht so gut aus und deswegen werden auch unsere Augen schlecht, sodass wir das nicht mehr sehen können. Und die Leute fangen an, über uns zu reden, weil wir so seltsam aussehen, aber Gott sei Dank, unser Gehör wird schlechter, wir hören nicht mehr, was die Leute reden und sogar wenn wir es hören, dann können wir uns am nächsten Tag sowieso nicht mehr dran erinnern. Aber wirklich, sterben ist nur eine schlechte Sache, wenn du den Herrn nicht kennst. Als Christen ist Sterben kein schlechter Deal. Vers 10 heißt es, unser Geist und unsere Seele wird ewig leben, weil uns Jesu Gerechtigkeit zugerechnet wird. Wir sind erlöst und wir werden ewig leben. Und Vers 11, wenn oder wieder da, aber der Geist dessen, der Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Im Epheserbrief im Kapitel 1 heißt es, dass dieser Heilige Geist, der uns gegeben worden ist, der in uns wohnt, die Anzahlung ist auf unsere vollständige Erlösung. Gott wird es uns eines Tages vollständig erlösen. Ja, jetzt haben wir einen erlösten Geist, wir können in Beziehung mit Gott leben, aber eines Tages wird er auch uns erlösen von unserem sterblichen Leib, von dieser materiellen Existenz, wie wir sie hier und jetzt kennen. Und damit auch von unserer sündigen Natur und von diesen sündigen Prägungen, die zu unserem Leben hier dazugehören. Und er wird unsere Leiber auferwecken und verwandeln. Und wir werden einen neuen Leib, einen verherrlichten Leib erhalten, der für eine neue perfekte himmlische Umgebung geschaffen ist. Und wir werden frei sein von unserer sündigen Natur. Dieser neue Leib wird im Vergleich so sein wie ein Schmetterling zur Raupe. Das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Dann werden wir ganz erlöst sein, unsere Erlösung vollendet. Wir werden einen erlösten Geist haben mit einem erlösten Leib, in einer erlösten neuen Schöpfung, die Gott schaffen wird, in perfekter Gemeinschaft mit dem lieben Gott, diesem wunderbaren Gott, der uns über alles liebt. Und das ist unsere Bestimmung als Christen. Und wirklich, danach sehnt sich unser Herz. Nicht nach Zeug dieser Welt. Ihr könnt den Salomo fragen, der alles hatte, sich alles gegönnt hat. Alle Weisheit, reichste Mann der Welt, grenzenlos Frauen, über 1000 der schönsten Frauen, Wissenschaft betrieben hat, Macht gehabt hat. Und am Ende sagt er, das Ende davon ist alles Windhauch. Alles ein Haschen nach nichts. Die ganze Quintessenz dort im Buch des Predigers ist: fürchte Gott und halte seine Gebote. Gott ist das Ziel. Ewigkeit. Dort wird dieses tiefste Sehnen unseres Herzens erfüllt sein. Das ist, wonach unser Herz sich sehnt. Nicht nach dem noch größeren Haus. Nicht nach der anderen Beziehung, weil es so schwierig ist mit meinem derzeitigen Partner. Das ist nicht, was unsere Befriedigung, unsere Erfüllung bringen wird. Du kriegst das Haus und wir sehen, Haschen nach Wind. Und dann kommt das Nächste. Und du rennst davon von einer Beziehung und findest raus, die nächste Beziehung ist genauso mit Schwierigkeiten behaftet. Das ist die Ewigkeit. Und dafür sind wir erschaffen. Und wir haben diese Verheißung. Wir haben den Heiligen Geist in uns. Das ist die Anzahlung. Anzahlung ist immer das Zeichen, dass es jemand ernst meint. Wenn ich eine Anzahlung leiste auf mein Auto, dann sage ich damit, ja, ich werde zurückkommen und das ganze Ding kaufen. Ich meine es ernst. Gott hat uns seinen Heiligen Geist gegeben. Er hat uns eine Anzahlung gegeben. Verheißung. Sicherheit gegeben. Ja, er wird uns eines Tages völlig erlösen. Wir werden die Ewigkeit in seiner Herrlichkeit verbringen als erlöste Menschen in der perfekten Umgebung in vollkommener Gemeinschaft. Und deshalb, Vers 12, so sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben. Wir schulden unserer sündigen Natur überhaupt nichts. Hey, komm, die hat uns unser ganzes Leben lang nur vergewaltigt und versklavt und betrogen. Wir schulden dem Fleisch gar nichts. Aber wir schulden Gott alles. Wir schulden ihm unser ganzes Leben. Dann im Vers 13 gibt er uns noch einen weiteren Grund, warum wir unseren sündigen Tendenzen nicht folgen sollen. Er sagt, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Und hier spricht er zu Christen. Ich glaube nicht, dass es hier um ewiges Leben geht, sondern es geht um unser Leben hier. Jesus hat uns frei gemacht von der Sklaverei der Sünde. Und wir haben eine wirkliche Wahl, wir haben eine wirkliche Möglichkeit als Christen, anders zu leben. Nein zu sagen zu diesen sündigen Impulsen. Nein zu sagen zu unserem Eigenleben. Und ja zu sagen zu Gottes Impulsen. Wenn wir unseren sündigen Impulsen folgen, wenn wir uns von unseren negativen Gefühlen bestimmen lassen, wenn wir uns von falschen Gedanken leiten lassen, wenn deine natürliche, menschliche, gefallene Seite dein Leben beherrscht und du dein Leben beherrschen lässt, sollten wir eigentlich sagen, von deinem Fleisch, wenn du für dich lebst, dann wirst du dein Leben versauen. Das ist, was dieser Vers hier sagt. Es wird Tod bringen in all deinen Beziehungen, in dein eigenes Leben. Aber wenn du durch den Geist die Handlungen des Leibes tötest, dann wirst du leben. Dann wirst du Lebensqualität haben und erfahren, nämlich Gottes göttliches Leben in dir. Ich finde es interessant, dass er hier von den Handlungen des Leibes spricht. Die fleischlichen Impulse in uns, die werden immer da sein, bis wir sterben. Ja, ich denke, wir können die Stärke davon bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, ob wir das Monster in uns füttern oder nicht, oder welche von den beiden Naturen, die wir in uns haben, wir füttern. Zum Beispiel, ob wir unsere Gedanken mit perversen Bildern oder mit Selbstmitleid oder Unversöhnlichkeit oder Stolz füllen oder mit Gottes Wort und seinen Gedanken. Und indem wir unser Leben mit materiellen Dingen und Aktivitäten zustopfen oder wo wir uns wirklich Zeit nehmen für Gott und sein Reich zuerst suchen. Also ich denke, wir können die Intensität unseres Fleisches bis zu einem gewissen Grad beeinflussen, aber wir können das ganz sicher nicht steuern. Sonst hätten wir keine Versuchung mehr, wenn das nur passieren würde, wenn wir das wollen oder wenn wir das zulassen. Genauso unsere negativen Gefühle. Wir können die nicht immer gleich ändern. Gefühle sind oft etwas sehr Spontanes, oft was sehr Wechselhaftes. Wissen die Gefühle, folgen unseren Entscheidungen und folgen unserem Denken nach, aber selbst das tun sie oft nur mit Verzögerung. Also wir können unser Fleisch nicht wirklich in dem Sinn steuern, auch unsere Gefühle nicht, haben es nicht so in der Hand. Aber was in unserer Hand liegt, sind unsere Handlungen. Deswegen sagt uns, dass wir die Handlungen des Leibes töten sollen. Unsere Handlungen, das, was wir denken, die Entscheidungen, die wir treffen, das, was wir tun, da haben wir Kontrolle drüber. Und deswegen ist auch das wirklich das Schlachtfeld, oder sind das die Schlachtfelder, in denen der geistliche Kampf sich abspielt in unserem Leben. Diese Handlungen des Leibes oder des Fleisches, wozu das Fleisch uns bewegen will, diese sündigen Impulse, die sollen wir töten. Die sollen ans Kreuz. Das heißt, dass wir Nein sagen zu unseren sündigen Impulsen, zu diesen negativen Gefühlen, dass wir uns selbst verleugnen und mein Handeln, mein Denken nicht von ihnen bestimmen lassen, sondern von Gott. Nicht von der Sünde lasse ich mich beherrschen, sondern von Gottes Geist, der in mir ist. Hat es ja eigentlich im Kapitel 6 schon mit anderen Worten gesagt, wo er nochmal das gesagt hat, haltet euch der Sünde für tot, aber Gott lebend in Christus Jesus. Und so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass es seinen Begierden gehorche. Stellt auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Vers 13 im Kapitel 6, wer mitlesen will. Sondern stellt euch selbst Gott zur Verfügung als Lebende aus den Toten und eure Glieder Gott zu Werkzeugen der Gerechtigkeit. Gott will, dass wir das sagen, was Jesus gesagt hat im Garten. Nämlich nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Das ist die Entscheidung, wo es darauf ankommt. Ich halte mich selbst für gekreuzigt, aber ich halte mich lebendig für dich, Gott. Jesus, ich gehöre dir, ich bin dein Werkzeug. Leb du dein Leben durch mich. Wir Christen, wir sind die einzigen Menschen in dieser Welt, die gegen ihre sündigen Impulse leben können. Wir sind die einzigen, die gegen ihre Gefühle leben können, wenn wir nur wollen. Das ist der Punkt. Menschen ohne Jesus sind Getriebene von diesen Dingen. Von ihrem Fleisch, von ihrem Gefühl. Die haben keine Autorität. Die haben keine Kraft, Nein zu sagen. Aber bei uns ist es anders. Wir haben Kraft. Und wir haben Autorität von Gott, uns selbst zu verleugnen. Und unser Eigenleben, diese Handlungen des Fleisches zu töten. Wie können wir das tun? Woher haben wir diese Kraft? Können wir es aus eigener, aus menschlicher Kraft tun? Mein starker Wille, meine Selbstdisziplin, meine Strategien, die ich mir zurechtlege. Nein, weil das hieß ja, das Fleisch mit dem Fleisch zu bekämpfen. Und das wird sich hüten, das zu tun. Jesus hat gesagt, ein Reich, das in sich selbst gespalten ist, das kann nicht bestehen. Nee, es wird sich dagegen sträuben, sich selbst zu bekämpfen. Im Vers 13 haben wir die Antwort. Durch was können wir die Handlungen des Leibes töten? Wie heißt es dort? Oder durch wen? Durch den Geist. Durch den Geist. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Wir tun das in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir schon im Vers 2 gesehen haben, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Deswegen, wenn so ein Impuls kommt, wenn eine Versuchung kommt, kannst du sagen, nee, im Namen Jesu muss ich das nicht tun. Da muss ich das nicht denken. Sondern ich stelle mich dir zur Verfügung, Herr. Und danke, Heiliger Geist, dass du mich stärkst. Und bring jetzt so dein Leben aus mir hervor. Und ich kann mich im Vertrauen auf ihn, in der Kraft, die er mir schenkt, kann ich mich abwenden von dem. Und ich kann mich ganz ihm zuwenden. Ganzes Leben, auf ihn ausgerichtet leben. Das ist der Ruf auf unserem Leben. Unser Ruf ist nicht, dass wir Reformatoren von uns selbst werden, dass wir irgendwie aus eigener Energie schaffen, uns selbst zu verbessern. Unser Ruf ist nicht, dass wir auf den Feind oder auf den Kampf gegen die Sünde konzentriert sind. Unser Ruf ist, dass wir Liebhaber von Jesus sind. So sind wir berufen. Dass wir mit ihm leben, dass wir ihn preisen, dass wir mit ihm reden, den ganzen Tag. Und dass wir ihn unsere Motivation sein lassen. Er, der ja schon in unserem Herzen wohnt. Dass ich seinen Geist mein Herz erfüllen lasse und beherrschen lasse. Und dann folge ich einfach dem nach, was er mir sagt. Das Wandeln im Geist. Wie geht's dir heute Morgen? Wie geht's mir heute Morgen damit? Bist du voll von dir selbst, von deinem Eigenleben, von deinem Fleisch? Oder bist du voll des Heiligen Geistes, voll von seinem Leben? Was beherrscht dich? Ist es deine sündige Natur, Eigenwille, oder ist es Gott? Vielleicht ist für jemanden die Frage, bist du schon in Jesus? Im Geist. Hast du dein Leben überhaupt schon jemals Jesus gegeben? Bist du schon gerettet? Hast du schon diese geistliche Natur in dir? Oder bist du einfach ein natürlicher Mensch und damit sowieso hoffnungslos verloren? Noch versklavt von Sünde. Aber wenn du in Jesus bist, dann ist immer noch die Frage, wandelst du im Geist? Oder nach dem Geist, oder wandelst du nach dem Fleisch? Was bestimmt dein Leben? Was motiviert dich? Vielleicht sagst du, ich weiß es gar nicht wirklich. Ich denke, wir haben einen Test hier, in unserem Text, im Vers 6. Das heißt, die Gesinnung des Geistes ist Leben und Frieden. Hast du Frieden in deinem Herzen heute Morgen? Ist der Friede in deinen Beziehungen heute Morgen? Die Bibel sagt uns, zum Frieden hat Gott uns berufen. Und wenn du keinen Frieden hast heute Morgen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass du nach dem Fleisch wandelst und nicht nach dem Geist. Weil die Frucht des Geistes ist Liebe und Freude und Friede und Langmut und Enthaltsamkeit und Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, all diese Dinge. Lass uns beten, lass uns unsere Herzen zum Herrn erheben. Herr Jesus, wir wollen dir Danke sagen, dass du durch deinen Heiligen Geist in unserem Herzen lebst. Und ich danke dir, dass du uns eine echte Alternative gegeben hast, dass wir uns nicht mehr beherrschen lassen müssen von unseren sündigen Impulsen, dass wir nicht mehr sündigen müssen, sondern dass wir wirklich frei leben können, wirklich heil leben können, in Frieden, Frieden in dir ruhen, auch in Frieden mit unseren Mitmenschen. Vater, hilf uns, nach dem Geist zu wandeln, diese Werke des Fleisches zu töten und selbst zu verleugnen und voll für dich zu leben. Füll du unser Leben, Herr. Herrsch du unser Leben. Wir wissen, das ist dein Wunsch, das ist dein Herz, das ist dein Bestes für uns. Und so beten wir, dass du weiter in unseren Herzen wirkst, dass du mehr und mehr Raum bekommst, dass du uns beherrschst und nicht wir selbst. Nicht unser Fleisch, nicht die Sünde. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.